Heute im Studio Technologin und promovierte Kommunikationswissenschaftlerin. Herzlich willkommen im Baselcast, Frau Dr. Sabine Heuss.
Herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung.
Frau Heuss, Sie unterrichten an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Was unterrichten Sie?
Ich unterrichte Kommunikation, vor allem Wirtschaftskommunikation und forsche an der Fachhochschule im Bereich Gesundheitskommunikation.
Wenn man schaut, was Sie so machen, wo Sie so tätig sind, dann kann man sagen, der Gesundheitsbereich nimmt, ist ein starker Treiber dort.
Ja, jetzt in den letzten Jahren definitiv, aber eigentlich der rote Faden von meiner Karriere ist eigentlich Kommunikation. Dort habe ich angefangen, das habe ich studiert, dort habe ich promoviert und habe dann lange im Fußball in der Kommunikation geschafft und bin dann gewechselt zum Gesundheitswesen. Also der rote Faden ist Kommunikation, das durchzieht eigentlich alles.
Dann schauen wir doch mal an, wie alles angefangen hat.
Ja.
Wo sind Sie denn aufgewachsen?
Ich bin in Fricktal aufgewachsen, in Magden. Mhm. Genau, bin dann dort auch in Bezirksschule, heisst das dort, in Rheinfelden. Und dann ziemlich schnell auf Richtung Basel, Muttens Gymnasium gemacht. Basel
ist man, im Frick studieren. Ist man nach Basel ausgerichtet?
Wir sind irgendwie, genau, alle ins Baselland, alle auf Muttens ins Gymnasium, ein paar wenige auf Basel, aber eigentlich der Teil von Fricktal, wir orientieren uns extrem nach Basel.
Haben Sie dort schon gewusst, was angeht im Leben?
Überhaupt nicht. Nein, zuerst wollte ich Lehrerin werden, dann wollte ich Tierärztin werden, so ein bisschen rumprobiert, habe dann mal ein Jahr auch Medizin studiert, habe mal irgendwie in eine Jus-Vorlesung reingesessen. Ich habe mich sogar irgendwie beworben, noch, das weiss ich, bei einem Zwischenjahr bei der Swiss als Stewardess.
Das ist jetzt ganz
interessant. Ja, genau, nein, ich habe mich wirklich einfach überall beworben, wäre auch angekommen, aber dann gemerkt, nein, doch nicht. Dann bin ich reisen und dann gemerkt, okay, Ethnologie, das ist es. Ja,
aber dass Sie studieren und dann die Uni, das war relativ schnell klar. Außer jetzt der Ausflug zu der Swiss.
Ja, doch, das hat mich schon interessiert. Ich glaube, das Interesse daran, etwas zu lernen, immer wieder etwas zu lernen, zu forschen, so, das ist auch jetzt wieder. Das ist etwas Neues zu entdecken. Das ist halt so, an der Uni ist das ein Teil von dem und das interessiert mich. Dort hat mich schon interessiert und interessiert mich immer noch.
Was haben Sie denn für ein Elternhaus? Hat Sie das geprägt?
Ja, meine Eltern sind beides Akademiker, beides Pharmazeuten. Das war ein sehr akademisches Umfeld, ein sehr politisches Umfeld auch. Also wir haben viel diskutiert. Also ich finde es diskutieren. Meine Kollegen, mein Mann würde sagen, wir streiten permanent. Ich finde es diskutieren. Wir diskutieren heftig, wir diskutieren über alles. Und dort habe ich auch gelernt, irgendwie auch eine Meinung zu haben, eine Meinung zu vertreten, Fakten zu bringen, die Studien diskutieren, so dass die Lust am Diskurs, die habe ich sicher von meinem Elternhaus mitbekommen.
Nachher eben, haben Sie angefangen zu studieren. Warum haben Sie sich jetzt für diese Fächer entschieden?
Ethnologie, das war noch spannend. Ethnologie habe ich studiert. Ich habe immer gewusst, ich wollte eigentlich nicht als Ethnologin arbeiten. Also in einem Museum arbeiten hat mich eigentlich nicht interessiert. Aber das Studium ist super spannend. Das Studium ist so eine Mischung aus Sprachwissenschaften, aus Geografie, aus Geologie, aus Geschichte, aus Soziologie. Also so die Mischung aus allem miteinander, das ist spannend. Würde ich wieder machen. Also das ist wirklich etwas extrem spannend. Und lustigerweise ist es etwas, was mir auch heute immer noch etwas bringt. Also in so eine Mikrokultur reinzukommen, wie zum Beispiel bei der FIFA. Du fährst bei der FIFA an, arbeiten, du hast ja keine Ahnung, wie die Gesellschaft funktioniert dort. Es ist nichts anderes, als eine Kultur zu studieren oder das Gesundheitswesen. Ein Spital ist ein Mikrokosmos. Dort reinzukommen und zu merken, wer wie funktioniert, welche Regeln gelten, wer hat wegen was wie viel Macht, wer hat welche Netzwerke. Das ist Ethnologie pur. Und nebenher habe ich Kommunikation studiert. Ich war im allerersten Semester beim Professor Blum, wo Kommunikation im Nebenfach studieren konnte. Das war dort noch nicht so der Boom. Mhm. Wir waren die Ersten.
Was haben Sie dort erwartet von diesem Studium, wenn Sie die Ersten waren? Was hat man gesagt, was man lernt? Weil Kommunikation ist ja ein völlig offenes Wort.
Ja, ich glaube, viele sind so, ja, ich möchte mal etwas in den Medien machen. Ich glaube, das ist heute ja immer noch so. Mhm. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz, zu Kommunikationswissenschaften studieren. Also dann soll man Journalismus studieren. Mhm. Ich bin dafür, dass eigentlich Journalisten nicht Journalismus studieren sollen, sondern die sollen Geschichte studieren, die sollen Wirtschaft studieren, die sollen was immer, aber nicht Journalismus. Journalismus ist Handwerk. Und ein Handwerk lernt man nicht an einer Uni, sondern man lernt eine Haltung, man lernt eine Denkweise an einer Uni. Und von dem her, das haben wir gelernt in der Kommunikations- und Medienwissenschaften. Wie funktioniert, welche Funktion haben die Medien in einer Gesellschaft? Und schreiben lernst du nicht an der Uni. Das sollte man wirklich nicht mehr anders lernen.
Wie fest, wenn wir jetzt die Ethnologie mit der Kommunikationswissenschaften vergleichen, Kommunikationswissenschaften, wenn ich jetzt an Kommunikation denke und an die neuen Medien, ist ja das etwas, das extrem gegen vorne gerichtet ist. Mhm. Ist es richtig, wenn ich sage, Ethnologie ist vor allem der Rückblick?
Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, bei beiden Fächern, das ist so das Soziologische, dass man schaut, wie ist es in der Vergangenheit gewesen, was lernen wir aus der Vergangenheit und was können wir anwenden jetzt für die Zukunft. Wobei das ja eigentlich... Also, so viel haben wir noch nie gelernt aus der Vergangenheit. Wir schauen zwar immer zurück und denken, ja, wir würden es besser machen, aber schlussendlich macht man es nicht besser. Aber es ist bei beiden etwas studieren und schauen, wie Prozesse funktionieren, wie ein gewisser Kosmos funktioniert und dann zu probieren, irgendwie etwas daraus zu lernen und es anzuwenden irgendwie für die Zukunft. Ich glaube, das haben beide Wissenschaften gleich. Sie sind auch beides in dem gleichen Departement, von dem her passt das auch ein bisschen zusammen. Ja.
Aber in der Kommunikation kann man sagen, oder besser gesagt, in der Kombination kann man sagen, die beiden passen eigentlich super zusammen.
Sehr.
Also ist das ein Weg, den Sie jemandem würden empfehlen, der sagt, ich möchte gerne in die Richtung gehen?
Absolut. Absolut. Also ich glaube, das, was man lernt, jetzt bei den philosophisch-historischen Fächern an der Uni, ist halt die Haltung. Das ist so ein bisschen das Hermeneutische. Man zirkelt um ein Problem herum und zirkelt so lange, bis man das Gefühl hat, ah doch, jetzt habe ich es aus allen Blickwinkeln angeschaut und jetzt habe ich eine Erkenntnis. Und dann tut man die Erkenntnis einmal zusammennehmen und dann fängt man wieder an zu zirkeln. Das ist so ein bisschen das, was man lernt an der Uni. Irgendwie die Fakten, die man lernt, das kann man nicht mehr anders. Das kann man auch aus einem Buch lernen. Aber die Haltung, nie zufrieden sein mit dem, was man erkennt. Immer noch zu denken, ja, aber wenn ich es von diesem Blickwinkel anschaue, ist es vielleicht anders. Das ist in der Kommunikationswissenschaft so und das ist in der Ethnologie so und das ist in vielen anderen Wissenschaften auch so.
Wenn Sie jetzt retour schauen in Ihrem Jahrgang, wie war der Anteil Männer und Frauen?
Oh, das war ganz unterschiedlich. Bei den Ethnologen waren wir alles Frauen. Ich bin nicht mal sicher, ob es überhaupt einen Mann hat. Wir waren aber auch ganz, ganz wenig. Das war für mich ein bisschen ein Schock, weil ich jetzt erst ein Jahr lang Medizin studiert habe. Mhm. Grosser Hörsaal, Uni Basel, irgendwie, ich glaube, 600 Leute waren wir. Mhm. Also da hat es eigentlich nur die vorne und die hinten. Mhm. Mit dem Professor hat man nie geschwätzt. Er ist gekommen, hat seine Vorlesung gehalten, ist wieder gegangen. Man war wirklich eine Nummer. Und dann habe ich gewechselt zur Ethnologie, da sind wir vielleicht 8 oder 9 gewesen. Und wenn man mal einen Tag nicht gekommen ist, dann hat der Professor gefragt, oh, Sabina, Sabina, oh, ich habe gesagt, du bist gestern nicht gekommen, bist krank gewesen. Oder das ist also wirklich, das sind wie zwei Paar Schuhe gewesen. Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Und bei der Kommunikation sind wir auch mehr Frauen gewesen, aber da ist es ausgeglichener gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Mit was haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Das allererste Geld habe ich verdient mit in der Gastronomie arbeiten. Habe ich viel gemacht.
Das war an der Uni dann gewesen?
Das war sogar schon vorher. Ja. In der Bezirksschule habe ich teilweise schon mal einen Samstag irgendjemandem in einer Beiz geholfen und das erste Geld verdient, gemerkt, wie viel die krampfen. Wirklich, wie viele Kilometer die abspulen, wie man lernt, irgendwie zu allen freundlich sein, auch wenn es die Leute teilweise oder Kunden, Kundinnen nicht verdient haben. Und wie viel man wirklich muss schaffen für Geld. Das habe ich auch nachher noch viel gemacht, in der Bar in Rheinfelden geschafft. Und während der Uni hatte ich 2 Jobs, sehr gegensätzlich. Das eine war Pizzakurier. Mhm. Seither kenne ich Basel sehr viel besser und kenne so ein bisschen den Schleichweg und weiss, dass irgendwie schnell kommt man eigentlich nur noch an, wenn man Rotlichter umfährt. Das ist so und so. Also die Schnelligkeit auf der Strasse spielt keine Rolle. Rotlichter. Das ist irgendwie das, was einem ausbremst. Und das Zweite, ich habe beim Telebasel angefangen zu arbeiten. Zuerst als die den Prompter bedient. Die muss dann so den Text runterscrollen im richtigen Tempo, dass der Moderator und die Moderatorin richtig schwätzen können. Und dann bei den Mats, das sind die so die Filme spielen zum richtigen Zeitpunkt und der Trailer und der Abspann. Das sind so die beiden Jobs, die ich gemacht habe während der Uni.
Also ist das einfach so gekommen oder haben Sie das gesucht, wie Sie gesagt haben, nein, Medienbusiness, Journalismus, das möchte ich mal wirklich reinschauen?
Also erstens war es eine Notwendigkeit, weil meine Eltern haben gesagt, es ist schön und gut, dass du schaffst, aber du hast irgendwie noch so und so viel Freizeit nebendran und das zahlen wir dir und das muss irgendwie gezahlt werden. Also habe ich einen Job gebraucht, ich habe gewusst, irgendwie so und so viel muss ich verdienen. Die Medienbranche war sicher irgendwie spannend. Ich hatte noch gerne irgendwie so Jobs, wo ich so denke, ah, was machen die eigentlich dort? Leute mal an, vielleicht haben die einen Job für mich. So bin ich eigentlich zu all meinen Jobs gekommen. Einfach mal anrufen, einfach mal eine Bewerbung schicken, einfach mal schauen, klappt es? Und dann haben die gerade jemanden gesucht und so bin ich dann reingerutscht.
Jetzt als Pizzakurier. Da kann ich mir vorstellen, hat man recht einen tiefen Einblick in eine Stadt, ja, und auch in ein Gefüge von Menschen. Wie viel bekommt man damit? Ist es Türen geht auf, Pizza weg? Oder hat man dann auch irgendwo, wie viel spürt man da?
Also das Lustige ist ja, dass die Pizzakurier recht viele Stammkunden haben. Mhm. Man hat immer die gleichen Kunden. Und man weiss immer am Samstag zu oben, ah, da kommt doch noch der Futter, oder vom langen Loh, irgendwie, der muss auch noch. Und man fährt schon so ein bisschen an, die Routen auch so planen, weil man denkt, ich weiss, dass wenn ich dann losgehe, dann kommt dann die Bestellung noch. Genau. Und man fragt sich dann schon manchmal, was sind das für Leute, die immer am Samstag zu oben, irgendwie immer um 10 Uhr zu oben, die letzte Bestellung, die rausgeht, noch eine Pizza bestellen, immer allein Türen aufmacht und man denkt dann so ein bisschen, also vielleicht haben die ein total spannendes Leben, aber man stellt sich natürlich so ein bisschen vor, was sind das für Leute und warum sind die immer allein?
Also aber ist es so ein bisschen das Klischee vom Nerd, der daheim am Gaming ist und dann auch noch Pizza will? Weil mittlerweile, also ich meine, ich habe eine Familie und wir bestellen auch mal eine Pizza.
Das ist jetzt auch 30 Jahre her. Ehrlich gesagt,
das verändert wahrscheinlich auch.
Das weiss ich nicht. Ich bin ja jetzt leider nicht mehr Pizza-Kurierin, habe nicht mehr so einen Einblick in das. Aber
sie haben natürlich einen guten Einblick in die Bevölkerung und sie machen sich ja Gedanken über unser Sein und wie wir miteinander sind.
Spannend wäre natürlich jetzt in der Corona-Krise, wie sich das verändert hat. Irgendwie ist das anders.
Vielleicht hat Pizza auch einen besseren Ruf bekommen.
Hey, ich glaube, sind sie wirklich besser geworden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil ich wirklich, also auf Erfahrung, ich bin ja nachher nicht nur Pizzakurier, ich bin auch ausgestiegen, habe Vollkarriere gemacht beim Pizzakurier und bin Pizzaiola geworden und habe Pizza gemacht.
Ah, das auch noch?
Auch, ja. Also das war mein erster Karriereschritt gewesen. Und habe gemerkt, jede Pizza, noch so gut wie sie ist, in einem Karton, mehr als 10 Minuten, sie ist einfach grusig. Es ist einfach so.
Das ist eine Erkenntnis.
Das ist die Erkenntnis von meinem ersten richtigen Job. Nach 10 Minuten in einem Karton stinkt sie nach dem Karton. Das ist...
Und in dem Fall ist dort die Karriere dann mal beendet gewesen.
Genau.
Hey, okay.
Weiter auf ist es nicht mehr gegangen. Ja.
Und wie ist es denn weitergegangen? Also, was ist denn der erste seriöse Job gewesen, wo Sie gesagt haben, dort möchte ich jetzt mein Leben ein bisschen in die Richtung...
Genau, dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, irgendwie aufs Ende von der Uni das erste Mal einen richtigen Job zu haben. Das ist für mich ein grosser Schritt gewesen. Das Gym ist gut und recht, aber einen Job hat man nicht wegen dem. Also da überholen einem ja irgendwie links alle, die eine Lehre machen und dann irgendwie eine Fachhochschule, oder? Nach der Uni hat man wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich einen Job, also jetzt kann ich irgendwie arbeiten. Dann habe ich mir ein Ticket gekauft und wollte nach Vietnam und Laos reisen. Mhm. Und in dem Moment habe ich eine Anfrage bekommen von Basel United, das sind die, die Stadionmanagement machen beim FCB. Und die haben dort jemanden gesucht für Kommunikation. Dort hat man noch in den Container geschafft. Also das neue Stadion hat es gar noch nicht gegeben, man hat noch in den Container geschafft. Und dann habe ich schweren und leichten Herzen. Es ist toll, es war ein toller Job. Ich habe dort angefangen zu arbeiten und habe einmal die Reise Vietnam-Laos auf die Seite gelegt. Also ich habe bis heute die Reise noch nicht gemacht. Ich habe dreimal sie geplant. Ich habe dreimal schon geplant.
Das Ticket haben sie noch irgendwie aufgehängt.
Dreimal habe ich die Reise schon geplant und musste sie immer verschieben. Irgendwann hole ich sie nach. Genau. Das war dann der erste Job gewesen. Und dann bin ich so ein bisschen in dem Fußball hängen geblieben.
Aber darf ich gleich schnell fragen? Also man merkt ja die Dynamik und das Interesse am Leben bei Ihnen. Und das ist wahrscheinlich das, was Ihr Gegenüber auch begeistert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz scheint man, haben Sie doch irgendwie ein Beziehungsnetz gehabt. Ich meine, auch beim Tele Basel haben dort wahrscheinlich alle arbeiten und sie sind gerade angekommen. Und jetzt auch Basel United war ja ein guter Name gewesen. Also wie haben Sie denn, ist das Netzwerk gewesen? Sind das Leute gewesen, die Sie kennt haben? Sie sagen ja, Sie sind auf Sie zugekommen. Wie ist denn das
Stand gekommen? Also das ist jetzt Stand gekommen über Netzwerk, über den Stadionsprecher, den ich kennt habe, der irgendwie gefunden hat, du, ich glaube, die suchen noch jemanden und melde dich dort mal. Aber ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Mut haben. Also ich gehe immer davon aus, es gibt ganz viel, was ich nicht kann, aber es gibt ganz viel, was ich lernen kann bis zum ersten Tag, wo ich dann anfangen muss arbeiten. Und meine Devise ist eigentlich, ich versprich alles in meinem Bewerbungsgespräch, was ich könnte lernen bis dahin. Also ich kann nicht versprechen, dass ich irgendwie bis in einem Monat perfekt Russisch kann, aber wenn jemand sagt, können Sie irgendwie Grundkenntnis Russisch? Dann sage ich ja. Weil ich bin überzeugt, bis in einem Monat kann ich Grundkenntnis Russisch, das bringe ich an. Und dann verspreche ich das auch im Bewerbungsgespräch. Also so ein bisschen Mut, vielleicht Leute würden sagen, super frech. Ja, kann auch sein. Oder selbstbewusst, ja. Was immer irgendwie. Aber ich glaube, ja, der Weise ist so ein bisschen mehr als ein Nein, kann es ja nicht geben. Also probieren wir es mal. Mhm.
Sind Sie denn noch aktiv gewesen in irgendwelchen Organisationen oder Verbänden? Wie haben Sie Netzwerk betrieben damals, so zu der Ende-Studiezeit?
Man darf es gar nicht sagen, aber ich glaube, mein Netzwerk war Rio Bar.
Ja, ja,
also, da
ja,
ist, ja, also. Dort bin ich gewesen, und dort sind alle anderen auch gewesen, und dort ist mein Netzwerk.
Ja, aber so funktioniert Basel.
So funktioniert Basel, also, genau.
Ja, genau. Genau. Ja. Okay.
Also viel im Ausgang, ja. Viel unterwegs, ja. Und einen grossen Freundeskreis. Ja.
Mhm. Und dann sind Sie zu Basel United. Und was war denn dort die Aufgabe gewesen, genau?
Genau, dort, also das war der Peter Jauch, gewesen, der war dort der Geschäftsführer. Gewesen, und wir waren, glaube ich, etwa ein halbes Jahr vor der Stadioneröffnung. Mhm. Und dann hat er mal ein Kommunikationskonzept hin müssen und eine Kommunikationsabteilung und was dann... Was mir dann geholfen hat, dass ich ja eben beim Tele Basel geschafft habe, gewusst habe, wie man zum Beispiel so einen Sendeablauf macht und weiss, wie man, welche Videos würden funktionieren, habe ich quasi dann das Konzept mit dem Regisseur zusammen, das Konzept auf die Beine gestellt, von dem Stadion Fernsehen. Also, was soll da gezeigt werden im Fernsehen? Welche Videos spielen wir vom SRF ein? Welche Videos dürfen wir nicht einspielen? Also, so Zuschauer, Schiedsrichterentscheid, so diese Sachen.
Das war ein Bauchgefühl. Das war ja nicht ein Fach, gewesen, das Sie an der Uni hatten. Okay, jetzt kann ich abrufen.
Nein, das war wirklich die Telebase. Von dort her habe ich das kennt. So macht man einen Sendenablauf und so machen wir das. Ich habe die Leute kennt, die mir dann dort helfen können. Und ich habe gesagt, hey, komm, die nehme ich als Regisseur rein, hilf du mir. Und von der Kommunikation habe ich Learning by Doing. Peter Jauch war ein guter Mentor. Der hat viel von der Kommunikation kennt, kommt vom Blick, hat gewusst, wie so etwas läuft. Und hat mich dort sehr unterstützt und hat mir auch gute Tipps gegeben, was geht und was nicht geht.
Wie war denn der Wechsel vom Lehren zum Arbeiten? Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie waren ja vorher schon sehr aktiv gewesen. Aber trotzdem, ich meine, die Leute, die aus der Uni kommen, das merken wir auch, wenn jeder, der mit jemandem zu tun hat, merkt, also das ist schon eine andere Welt. Wie haben Sie das wahrgenommen damals?
Ich glaube, mir hat geholfen, dass ich immer geschafft habe nebenher. Also, dass es nicht so, dass ich bin jetzt nur an der Uni und arbeite an meinen Projekten und an meinen Seminararbeiten, sondern immer, ich habe immer geschafft, irgendwie seit ich an der Uni bin, aber auch schon vorher. Und das hilft. Also einfach so zu wissen, das ist eine andere Welt. Also da gelten dann nicht, die Namen gelten nicht, sondern einfach nur, stehst du am 8. dort, wenn du am 8. dort stehst. Erfüllst deine Sachen, wenn du sagst, bis am Freitag zu oben ist das Projekt parat und bis am Freitag zu oben ist das Projekt parat. Das hilft. Und was auch immer hilft, und ich glaube, an das glaube ich fest, ist, dass man mit den Leuten, man muss die Leute ins Boot holen. Man muss mit den Leuten zusammenarbeiten, man muss im Team zusammenarbeiten, dann funktioniert es auch. Ja.
Jetzt der FC Basel, unabhängig jetzt, wo er steht, hat doch immer noch eine Sogwirkung und das Stadion natürlich auch, ist ein Wahrzeichen. Mhm. Wie fest hat man das damals schon gespürt, wo das entstanden ist? Haben wir da einen Stolz gehabt? Oder war es einfach mal ein Job gewesen? Oder wie haben Sie das erlebt?
Nein, ich habe das natürlich sehr toll gefunden. Das war irgendwie noch die Zeit vom Gross. Ich bin gerade gekommen, wo der Gross auch dort war, und das war so ein richtiger Aufschwung gewesen. Also vorher, das wissen gar nicht, das war vor 20 Jahren, als ich dort angefangen habe. Das war wirklich der absolute Aufschwung gewesen. Plötzlich ist das mit den Meistervieren und das erste Mal seit langem ist der FCB wieder Meister gewesen, ist gut gewesen, und das war ein riesen Aufschwung gewesen. Und dort ein Teil davon zu sein, war natürlich toll gewesen. Habe ich auch cool gefunden, oder? So als junge Frau dort dabei zu sein. Hat das auch spannend gefunden und hat das toll gefunden, irgendwie so in dem Business dabei zu sein. Das war sicher eine grosse Anziehung von dem Job gewesen, ja.
Nachher gesehen, sind Sie auch mal auf Rom. Mhm. Wie sind Sie von Basel auf Rom gekommen?
Ich bin über München nach Rom gekommen. Ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe einen Professor kennengelernt von München und habe so gefunden, oh doch, irgendwie so eine Doktorarbeit schreiben, das würde mich irgendwie noch interessieren. Und habe ihn angefragt, ob er mich betreuen würde. Und da war in München an der Technischen Universität. Und er hat gesagt, ja, das würde ihn interessieren, so im Kommunikation und Sport in diesem Bereich. Hat dann noch gepasst, habe ich mich bei ihm eingeschrieben. und habe dann bei ihm angefangen, bin so ein bisschen pendelt, habe noch ein bisschen als Sportjournalistin beim Blick geschafft, Geld hat auch noch ein bisschen reinkommen. Dann habe ich ihm angefangen und habe dann einen Forschungsaufenthalt in Rom gemacht, innerhalb von dieser Doktorarbeit. Und aus dem Forschungsaufenthalt 6 Monate sind dann 5 Jahre geworden. Plus Mann und Kind. Genau, das ist auch noch dazu gekommen.
Ah, dann haben Sie in Rom Ihre grosse Liebe gefunden.
In Rom habe ich dann genau, nicht nur meine Doktorarbeit fertig geschrieben, sondern irgendwie meinen Mann auch noch kennengelernt. Die erste Tochter ist auch noch in Rom auf die Welt gekommen.
Wie haben Sie Rom erlebt damals als Schweizerin? In Basel, Rom, ein anderes Kaliber?
Das ist ganz anders. Mega. Also ich bin angekommen und habe wirklich nach 2 Wochen meinem Doktorvater angerufen und habe gefunden, ja, sie gehen jetzt eigentlich so den letzten Teil von der Forschungsarbeit, die ich machen müsste.
Darf ich einfach fragen, wie gut haben Sie schon Italienisch können?
Ich habe das vom Gym noch gekannt. Also ich habe so wirklich die Basis gekannt, habe mich können ausdrücken, aber habe natürlich, also akademische Sprache auf Italienisch natürlich noch nicht. Da ich dann irgendwie ich habe in einer WG gewohnt mit 4 Italienerinnen zusammen, das ist dann sehr schnell.
Dann lernt man
gegangen.
Schnell.
Ja, genau, sehr schnell.
Und wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt?
Und mein Mann hat den gleichen Kaffee gehabt. In Italien gibt es mir nicht morgen zu Hause essen, sondern man geht raus und hat so sein Kaffee und geht am Morgen dort seinen Kaffee trinken. Und er war im gleichen Kaffee wie ich und so haben wir uns kennengelernt. Genau, und haben uns jeden Tag wieder gesehen und sind dann lange Freunde gewesen. Also er hat einen riesen Freundeskreis gehabt und dann haben wir uns viel getroffen. Du musst Aperitivo trinken, was ja so eine mehrstündige Angelegenheit ist in Rom. Genau, es fängt ja irgendwie so um 6, 7 Jahre, kann sich dann aber bis um 2 Uhr morgens hinziehen. Und irgendwie so nach einem Jahr haben wir gemerkt, ja, doch, ist vielleicht doch nicht nur Freundschaft.
Aber dann haben Sie das genossen, die Zeit.
Sehr.
Ja. Wer hat angesprochen? Lassen Sie mich raten, Sie haben ihn angesprochen.
Nein, eigentlich ich bin mit einer Freundin unterwegs, sie uns angesprochen, genau. Und er hat sich vornehm zurückgehalten.
Und dann haben Sie in Rom sind Sie zusammengekommen, haben dort auch schon geheiratet?
Genau, haben dort geheiratet.
Mhm. Und das kann ich mir jetzt noch schwierig vorstellen. Ich meine, jetzt haben wir 2 Menschen aus 2 Ländern. Mhm. Wie entscheidet man da, wo man hingeht zusammen? Heute sind Sie ja in der Schweiz.
Ja, nach 5 Jahren, das ist ja dann, also er ist Architekt, die Baubranche in Italien ist komplett zusammengebrochen. Mhm. Wir haben ein kleines Kind und haben uns so ein bisschen überlegt, ja, was wollen wir eigentlich machen. Und ich habe gefunden, komm, wir gehen doch irgendwo nebeneinander stehen. Also, mir ist eigentlich gleich, wo ich wäre noch gerne nach Frankreich gegangen oder irgendwie auf Island oder auf Finnland oder auf Australien oder was immer. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, wir gehen einfach dort an, wo der Erste von unseren Job findet. Und der Zweite kommt nach und sucht sich dann einen Job. Mhm. Ja, jetzt ist das halt so, eine Schweizerin, die sagt, ich bewirb mich, die schickt dann halt 150 Bewerbungen oder, und schaut und so. Ein Italiener, der sagt, ich bewirb mich, der schickt vielleicht einmal eine. Und dann schaut er mal. Und,
das war einfach, wer schneller
war. Genau, wer ist schneller gewesen, das bin ich gewesen. Ja. Also irgendwie sind wir auf Zürich zu der FIFA gegangen und er war Hausmann gewesen, genau. Und das haben wir dann lange so behalten, dass ich es geschafft habe und er war daheim wieder Kinder gewesen.
Aber das ist eine tolle Kombination. Mhm. Das war damals nicht selbstverständlich, dass er mal auch schon gesagt hat, ich übernehme den Job. Also selbst heute habe ich das Gefühl, haben gewisse noch Mühe.
Es ist auch heute nicht selbstverständlich. Ja. Also wenn ich höre, dass jetzt auch Männer sagen, ja, am Freitag ist mein Papi-Tag, dann denke ich so, ja, und was ist an den anderen Tag? Bist du denn nicht Papi? Mhm. Also schon nur der Tag, auch der Papi-Urlaub oder der Papi-Tag zeigt doch eigentlich, wir sind noch nicht so weit. Irgendwie. Also mein Mann war ein absolutes Kuriosum auf dem Spielplatz. Frauen haben ihn zwar total toll gefunden, wenn er Windeln gewechselt hat, haben sie gefunden, Jesus, das ist ja wahnsinnig, was er alles macht. Auf der anderen Seite war es für ihn auch nicht einfach. Mhm. Also er hat sich auch gewünscht, er hat Männer, die komplett Verantwortung für Familie haben und nicht nur ein Papi-Tag.
Ja, das gibt es halt. Also das Sharing ist natürlich mittlerweile, hat sich das, je nach Firma hat sich das schon auch etabliert. Ja. Aber das komplette Papi ist selten.
Ja, genau.
Und aber es ist toll, wenn Das passt zu Ihnen beiden. Sie hatten natürlich auch Jobs gehabt, wo Sie haben können sagen, das können wir eigentlich auch als Architekt oder Sie. Ich meine, Sie haben wahrscheinlich, Sie hätten in jedem Land einen Job gefunden, schlussendlich.
Ich weiß es nicht. Ich wünschte mir, es wäre Australien gewesen, es war Zürich gewesen, es war auch gut gewesen. Ja, genau.
Jetzt haben Sie so, by the way, noch erwähnt, dass Sie zu FIFA sind. Ja. Ist wieder so ein Name, wo man denkt, wie viel wollen Sie zu FIFA arbeiten? Also gut, die Nähe zum Fußball ist natürlich jetzt schon immer mehr, hat sich immer mehr. Wenn Sie den ersten Job damals auf der Musikakademie hatten, dann hat sich das alles anders entwickelt? Oder hat es sich nicht zum Fußball gedreht, auch irgendwie zur Liebe wegen dem Sport? Oder ist das ein reiner Zufall?
Nein, es war mehr die Kommunikation. Mich hat die Kommunikation interessiert innerhalb von dem Sport. Mir hat aber natürlich Sport interessiert. Also Sport finde ich ein wahnsinnig spannendes Umfeld, weil es so viele Emotionen drin hat. Aber ich schaue es natürlich jetzt auch als Sozialwissenschaftlerin an, finde ich es total spannend. Ich schaue es auch als Wirtschaftlerin an, das Geld, das es um ist, Sponsoring, die ganzen Fernsehverträge, das finde ich extrem spannend. Und von dem her ist es ein spannendes Umfeld natürlich, ja.
Dann eben sind Sie dort Group Leader Marketing und Communication gesehen. Was hat das beinhaltet?
Das hat beinhaltet, dass ich die ganze Kommunikation gemacht habe von der Abteilung Marketing. Und Marketing ist eigentlich die einzige Abteilung bei der FIFA, die Geld macht. Alle anderen geben Geld aus und Marketing holt Geld rein. Also alle Sponsoren sind eigentlich die einzigen, die Geld bringen bei der FIFA. Und das heisst auch jetzt während der Turnier, also während der Weltmeisterschaft, ist man die Ansprechperson für alle Sponsoren. Viel Krisenkommunikation. Adidas Ball, wo irgendwie bei Südafrika jetzt dann geheißen hat, der Adidas Ball, der würde nicht rundfliegen, weil irgendwie, wenn wir weit oben sind, dann ist es mit dem Luftdruck anders und wenn es unten ist, dann ist der Luftdruck wieder anders und da muss man irgendwie
viel Krisenkommunikation.
Da bin ich sehr viel gereist, weil die Leute haben bei der FIFA natürlich die Weltmeisterschaft im Kopf, aber im Grunde genommen macht natürlich FIFA U17, U19, alle die Weltmeisterschaften. Dann machen sie irgendwie jeweils Männer- und Frauenweltmeisterschaften. Und dann gibt es noch Clubweltmeisterschaften. Also man hat jährlich, ich weiß nicht, 15 Events. Und dann hat es immer noch irgendwie den ganzen Draw. Also da können wir die Ziehungen und dann können wir Sponsoren anlassen. Da reist man viel. Und auch dort, das war ein Grund, auch, warum das so gut geklappt hat, dass mein Mann daheim war, weil ich einfach dann viel weg war. Teilweise nur einen Tag. Wenn man auf Südafrika ist, ist man irgendwie zu oben angeflogen, hat am Morgen die Sitzung gehabt und ist zu oben wieder zurückgeflogen. Manchmal aber 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen am Stück. Ja.
Jetzt haben Sie vorher mit Ihrem Inside-Wissen von der Pizzeria haben Sie können sagen, was dort nicht genau optimal gelaufen ist. Jetzt ist die FIFA hat doch immer auch polarisiert und der Herr Blatter hat natürlich auch, ist immer in den Medien gewesen, jetzt gut, schlecht, man weiß es nicht. Was haben denn Sie dort erlebt? Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Oder wie schauen Sie heute auch zurück und sagen, ist das gerechtfertigt, oder?
Die FIFA sind eigentlich 2 Unternehmen. Unten, und das ist der grösste Teil, ich sage jetzt mal so der Eisberg, der grösste Teil vom Eisberg, unten ist eine Eventorganisation. Die machen nichts anderes als Events organisieren. Die reisen um die Welt, schauen, dass irgendwie Sicherheitsabstände eingehalten werden und dass irgendwie die Werbeplakate richtig aufgehängt werden. Das ist nichts anderes als eine Eventorganisation. Einfach eine sehr grosse, aber ein Event. Und oben drüber ist eine politische Organisation. Und auch wir, die unten jetzt in der Eventorganisation arbeiten, der Unterschied ist, dass wir den Leuten, die in den Zeitungen vorkommen, dass wir denen auf dem Gang über den Weg laufen. Aber wir wissen auch nicht, oder wir haben nicht viel mehr gewusst, über was oben durchläuft, als das, was die Zeitungen auch wissen. Dort ist sicher ganz viel schief gelaufen und bin ich überzeugt, das läuft immer noch schief. Mein Mann hat es einmal treffend gesagt, als Italiener dürfen das. Er hat Dinge gesagt, jetzt ganz im Ernst, die haben den Walliser abgewählt und wählen stattdessen einen Walliser, der irgendwie, was hat, eine sizilianische Wurzeln hat und haben das Gefühl, das wird besser. Das ist die FIFA.
Also, aber dann ist es einfach ändern. Das Menschelt einfach, das ist das Problem von der FIFA.
Nein,
das
die ganze Organisation kann nicht funktionieren. Jeder, der dort Mitglied ist von der FIFA-Organisation, ist ein Land. Und Deutschland, ist jetzt gerade mit dem Beckenbauer ein bisschen ein blödes Beispiel, aber eigentlich die richtig Geld machen, das sind die europäischen Organisationen, die sind nicht so auf jetzt einmal 1 Million von der FIFA irgendwie an Mitgliederbeitrag angewiesen. Die machen sonst ihres Geld. Aber Burkina Faso, wo ich weiß nicht, wie viele Leute dort Fußball spielen, aber sicher nicht so, dass es irgendwie tragbar ist, die brauchen das Geld von der FIFA. Und die werden ihre Stimme immer denen geben, die ihnen Geld geben. So funktioniert es. Und solange nicht dort eine gewisse Gewichtung reinkommt, dass man sagt, irgendwie, die, die den Fußball weiterbringen, und zwar den Fußball weiterbringen und nicht nur das eigene Portemonnaie, die sollen auch mehr Gewicht bekommen. Solange das nicht sich wird ändern, die Gewichtung wird sich auch eine FIFA nicht ändern und die Organisation nicht ändern. Es wird immer, ich will jetzt das böse Wort nicht ins Maul nehmen, aber es wird immer über Geld gesteuert werden. Das ist so.
Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie jetzt die Corona-Pandemie auf den Fußball einen Einfluss hat? Leiden jetzt nicht eher sogar die Clubs, die eben das grosse Geld gemacht haben und die vielleicht mit weniger durchgekommen sind, für die ist es gleich wie vorher?
Wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, das glaube ich auch.
Gehen wir mal zurück. Kommunikation Spital. Sie sind am Universitätsspital Basel auch gewesen. Mhm. Was haben Sie dort gemacht?
Dort bin ich Leiterin Marketing Kommunikation gewesen. Das heisst, ich habe die ganze Abteilung, wo irgendwie Marketing, natürlich die ganze Werbung und Kommunikation mit Patienten, mit Angehörigen, aber natürlich vor allem auch mit den anderen Stakeholders aus der Politik oder der Bevölkerung irgendwie organisieren. Und Kommunikation ist ganz viel natürlich Medienarbeit. Das nimmt zu, das nimmt immer mehr zu, es wird immer professioneller. Und Kommunikation aber auch gegen innen, die interne Kommunikation, die auch immer wichtiger wird gemacht.
Wie haben Sie denn das Universitätsspital positioniert im Vergleich jetzt zu den Privatspitälern?
Ich bin in einer Zeit gekommen, wo das ganze DRG gekommen ist. Das hat man hat ja die ganze Finanzierung dort geändert. Und das ist ein wichtiger Teil gewesen, auch so ein bisschen rechtfertigen. Also plötzlich war ein Wettbewerb gewesen. Vorher war es, wir sind ein Spital, Patienten kommen zu uns und am Schluss irgendwie schicken wir quasi der Regierung eine Rechnung, so viel jetzt kostet. Und plötzlich irgendwie hat man davon geschätzt, dass der Patient selber aussuchen kann, in welches Spital er gehen kann. Er hat sogar in einen anderen Kanton gehen. Und plötzlich hat man so gemerkt, da müssen wir uns jetzt bewerben, müssen wir jetzt plötzlich Werbekampagnen starten. Und das, in diesem Umfeld bin ich gekommen, habe das sehr spannend gefunden, auch die Diskussionen führen. Oder, wie viel soll ein Arzt auch Werbung machen, wie viel dürfen auch, rechtlich sind da sehr enge Grenzen gesetzt, richtigerweise, denke ich. Und trotzdem muss man sich irgendwie positionieren, das habe ich spannend gefunden.
Jetzt habe ich gesehen, Sie haben ja auch Medizin und Robotik ist ein Thema gesehen. Mhm. Haben sich dort neue Türen geöffnet oder wie sind Sie zu diesem Bereich gekommen?
Ja, das war mehr gewesen. Nach so und so vielen Jahren Fußball habe ich so gemerkt, das ist, ich habe es so ein bisschen gesehen. Also nicht, dass es irgendwie langweilig geworden ist, aber es ist halt immer nur Fußball gewesen. Und im Gesundheitswesen ist es komplett anders gewesen. Also da kommt man ins Unispital und man hat Anfragen von, wie lange kann man irgendwie Sperma proben und bei wie viel Grad muss man die aufbewahren und wie lange heben die? Und dann hat man eine Frage zu irgendwie Bau und dann hat man eine Frage jetzt von den Journalisten zum Thema Finanzen und dann ist es wieder eine Frage Virtual Reality im Operationssaal. Also das ist einfach die Bandbreite der Themen in einem Unispital ist so riesig, dass man hat nie ausgelernt und man lernt immer noch dazu.
Lernen ist gerade ein gutes Stichwort. Ja. Sie geben ja heute auch Ihr Wissen weiter.
Jawohl.
Was haben Sie heute alles für Hüte an? Was machen Sie heute alles?
Also, ein Hut ist natürlich Dozentin. Mhm. Ich unterrichte an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Also meine Studierenden sind so zwischen 20 und 23 und finde das total spannend, auch jetzt die Generation kennenzulernen, wie ticken die, was interessiert die, bin seither voll auf dem Laufenden, was so Modetrends angeht, bei 20- bis 23-Jährigen, genau. Das ist der eine Hut. Der zweite Hut ist Forscherin. Das reiht sich so ein bisschen in meine Laufbahn ein, etwas Neues herauszufinden, mit Leuten zusammenarbeiten in einem Team. Das kann jemand von der Uni Basel sein, das kann jemand irgendwie von einem Spital sein, wo wir irgendwie Forschungsprojekte zusammen machen.
Also haben Sie denn mehrere oder eins, die Sie jetzt gerade hauptsächlich verfolgen?
Ich habe mehrere. Also das ist meistens so mehrere, alle im Thema Gesundheitswesen, Gesundheitskommunikation, vielleicht noch etwas Kleines, ein Artikel irgendwie zu Sportkommunikation, das poppt immer mal wieder auf. Aber eigentlich ist mein Forschungsschwerpunkt Gesundheit und Gesundheitskommunikation, genau.
Wenn Sie so ein Forschungsprojekt betreiben, im Rahmen jetzt auch eben von einer Fachhochschule, wird das eigentlich monetär irgendwie dann auch mal verwendet? Oder ist das wirklich nur für Wissenschaft?
Forscherinnen machen nichts fürs Geld. Das ist wirklich, wenn man Forschung macht, dann macht man es definitiv nicht fürs Geld, weil das sind so endlose Stunden, wo man an irgendeinem Problem rumhirnt, das rentiert sich nie.
Aber die Erkenntnisse müssen ja irgendwo, ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo Daten alles sind. Genau. Und sie erzeugen ja immer so ein Forschungsprojekt Daten, und zwar solche, die dann noch wo man etwas daraus ausschliessen kann. Was passiert denn mit denen?
Genau, also ich bekomme überhaupt kein Geld dafür, für das ich irgendetwas erkenne. Aber die Idee ist natürlich schon, dass das alles zurückfließt in Praxis. Also beispielsweise habe ich jetzt ein grosses Forschungsprojekt gemacht, wo wir alle Ärzte befragt haben in Schweizer Spitäler zu der Kommunikation und haben herausgefunden, die zufriedensten Ärzte sind die, die am meisten Feedback bekommen und wo der Umgangston mit ihnen am besten ist. Also in einem Team arbeiten, wo der Umgangston gut ist, wo sie viele Informationen bekommen und wo sie viel Feedback bekommen, sind die am zufriedensten sind. Und jetzt könnte ich für mich einen Artikel darüber schreiben und den publizieren und glücklich sein. Aber die Idee ist natürlich, dass ich das jetzt ins Spital reinbringe. Also, dass ich mit Klinikdirektoren schwätze und irgendwie sage, guck, so könnt ihr das in eurem Unternehmen irgendwie ändern. So könnt ihr das in eurer Klinik ändern. Und das ist dann eigentlich mein Job, dass ich Referat halte, dass ich eingeladen werde an irgendwie Weiterbildungen bei Ärzten und bei Ärztinnen und das dort weiterbringe. Das ist so ein bisschen der Anspruch.
Wird sich das jetzt verändern in den letzten Zeit. Ich meine, gerade das Gesundheitswesen war extrem unter Druck durch die Pandemie. Mhm. Ich nehme an, da ist der Alltag auch völlig ein anderer jetzt.
Also der Alltag kann man sich glaub, gar nicht vorstellen, wenn man nicht drinnen ist. Ich bekomme das auch nur so ein bisschen am Rand mit einer Forschungspartnerin zum Beispiel, die jetzt beim Aufbau vom Impfzentrum in Zürich beschäftigt ist. Die hat eigentlich komplett andere Sachen zu tun, aber macht jetzt eigentlich seit einem Jahr nichts anderes mehr. Also, ihr grösster Wunsch war, dass sie an Weihnachten daheim sein kann bei ihrem Sohn. Das war, glaube ich, knapp möglich gewesen, aber ich glaube, sonst hat die 16 bis 18 Stunden durchgeschafft. Und langsam kommt jetzt wieder so in etwas, wo sich ein bisschen nach Alltag anfühlt. Und ich glaube, so wie ihr geht es einfach ganz vielen Leuten. Ich glaube, das können wir, also ich kann mir das schon gar nicht vorstellen. Mein Alltag hat sich nicht so wahnsinnig verändert, muss ich wirklich sagen. Also bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, für die ist das wirklich ziemlich die Hölle gewesen, teilweise, und vielleicht auch gar nicht tragbar.
Kommen wir gerade zum Seelenheil. Mhm. Wie schalten Sie ab? Was machen Sie, um oben runterzukommen? Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass für mich zum Abkommen, ich muss mich bewegen zum Abkommen. Also als Yoga, Meditieren, alles ausprobiert, funktioniert überhaupt nicht. Ich muss mich bewegen, joggen, ist so das.
Ausdauer,
joggen, mich bewegen, am liebsten noch irgendeinen Podcast vielleicht dazu hören oder ein Hörbuch dazu hören oder Radio hören. Das ist so das, wo ich nachher wieder ansprechbar bin.
Nach wie vielen Minuten Fotze abschalten?
Ja, das dauert lang. ja. Kommt ein bisschen aufs Hörbuch drauf an oder den Podcast. Ja. Also wenn es irgendwie so ein Thema ist wie irgendwie ein Soziopath, wo es um so Wissenschaft, sozialwissenschaftliche Themen geht, dann ziemlich schnell wieder, muss man sich einfach sehr konzentrieren. Das ist eigentlich das Beste. Genau. Sonst hilft mir das auch, einfach mal ein bisschen denken. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn es einmal durchdenkt ist, dann ist es dann gut, dann kann man es abhögeln.
Wunderbar. Frau Heuss, danke schon vielmals für die spannende Reise durch Ihr Leben, durch Ihre Karriere. Alles Gute für die Zukunft.
Danke
und ich nehme an, heute oben bestellen Sie eine Pizza.
Nein, ich habe noch Italiener geheiratet, das heisst, ich koche seither nicht mehr und die beste Pizza gibt es bei uns daheim.
Einen guten.
Danke vielmals und einen schönen Tag.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.